Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Auch eine schöne Seite der Reise nach Prashanthi Nilayam ist immer wieder, alte Freunde zu treffen, die man jahrelang nicht gesehen hat. Dieses Mal war es Max Mörgelin, dem ich auf der Straße begegnete. Ich bin sicher, viele von Ihnen werden sich an Max erinnern. Max hat ja ein paar Jahre den Weihnachtschor geleitet in Prashanthi. Leider haben wir aus der Zeit keinen Mitschnitt mehr. Darum greifen wir auf den Mitschnitt des Weihnachtschores 2011 zurück, den Gisela Sebastian geleitet hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Es ist Weihnachten 2011 und wir haben uns eben wieder getroffen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren in einem Weihnachtschor war, den du geleitet hast.
Ja, das kommt jetzt darauf an, welches Jahr. 92 habe ich das erste Mal den Weihnachtschor leiten dürfen, dann wieder 95 und 99. 99 war das letzte Mal. Und dann gab es zwei Jahre später, also in 2001, nochmal eine Situation, da durfte ich einen Chorsatz bei der Silvia leiten, und zwar dieses Oh, and the Saints Go Marching In.
Wie kommt man dazu, einen Chor zu leiten? Wer entscheidet das?
Ja, das war das erste Mal sehr spannend. Da hat meine Inge noch gelebt, meine Frau. Und die hat gesagt, du magst, die suchen einen Chorleiter für Weihnachten, ne? Für den Weihnachtschor. Und dann sage ich, ja, ich habe mal schon was gehört, aber das kann ich nicht machen, ich kann ja kein Englisch. Dann sagt sie, geh doch trotzdem hin, die suchen wirklich jemanden. Und da war dann eine Gruppe von Interessierten und dann hieß es, soll doch jeder mal vorm Chor irgendwas machen. Und dann habe ich mit denen einen Kanon gesungen. Ja, und dann musste entschieden werden, wer macht's jetzt. Und da kam einer von diesem Weihnachtskomitee, nicht der Arthur, sondern das war ein anderer, ein Amerikaner.
Arthur ist der mit dem langen weißen Bart, der immer aussieht, als würde St. Nikolaus selbst da oben sitzen.
Ja, ja, ja. Der Arthur, der war auch in diesem Leiterkomitee. Der andere war der Michael, glaube ich. der hat dann gesagt, also jetzt entscheidet mal, wer das macht. Da haben die gesagt, ja, das kommt darauf an, was gesungen wird. Und dann sagt er, nein, zuerst wird entschieden, wer leitet den Chor. Und dann hat er die erste Frau gefragt, wer soll es machen? Deutete die auf mich. Und so ging das ganze Runde. Alle haben gesagt, ich soll es machen. Wieso, das weiß ich nicht. Das war spannend. Ich habe gemeint, die Welt geht auf irgendwie. Das war für mich so gewaltig. Und ich konnte kaum Englisch. Und habe dann halt ja, Leute um mich gehabt, wo ich dann fragen könnte, wie heißt das jetzt? Aber im Großen und Ganzen habe ich ja agiert mit der Musik und da brauche ich nicht viel Sprache. Und das lief halt dann. Ja, und dann brachte der Mike, war das glaube ich auch, der brachte ein Fax aus Bangalore, das Halleluja aus dem Messias. Das mag Swami, könnte das nicht machen. Und ich wusste nur, das habe ich schon mal gehört, aber näher kannte ich das auch nicht. Aber sofort hatte ich so das Gefühl, ich habe dann diese Stelle verstanden, the Kingdom of Israel. Also es ging um den König. Und das hat mich so begeistert und gesagt, ja, wir machen das. Und wir haben es wirklich gesungen. Ich habe die schwierigsten Stellen rausgeschnitten.
Wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht ganz leicht, ne?
Ja. Aber wir haben es gesungen. Wir haben es gesungen. Und wie? Das war eine Begeisterung. Ich habe zum Schluss zu den Männern gesagt, Leute, das war jetzt schön, mit euch das zu üben und so, aber das können wir nicht bringen. Da sagen die, was? Auf jeden Fall singen wir das. Und es ging. Ja, das war das erste Mal. Ja.
Sag mal, war das überhaupt das allererste Mal, dass ein Weihnachtschor hier sang, oder gab es das vorher schon?
Ja, schon vorher. Das ist schon Tradition gewesen.
Naja, es ist ja nicht direkt indische Tradition. Also
das
seit
nicht,
wann?
Das nicht. Ich weiß, es war eine Frau aus England, eine kleinere Person, eine Lehrerin, eine sehr, sehr energische, die hat davor den Chor als geleitet, schon einige Male. Also es gab, ich weiß nicht, seit wann Weihnachtschöre hier gesungen haben.
Naja.
Du hast gerade von deinem nicht so guten Englisch gesprochen. Mein Englisch ist auch nicht so wirklich gut. Und als du den Chor geleitet hast, habe ich alles verstanden. Wenn andere Australierinnen oder aus Holland die geleitet haben, habe ich nicht verstanden, was die wollten. Also von daher muss ich dir ein Kompliment machen. Bei dir habe ich alles verstanden.
Ja, solche Rückmeldungen habe ich auch gekriegt. Vor allem haben einige zu mir gesagt, Mensch Max, du hast mich so ermutigt, auch was zu machen, ohne dass ich jetzt da groß Englisch kann.
Also dein erster Chor war 92, das heißt, da warst du ja schon eine Weile bei Barber. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sir Barber gehört hast?
Ja, das weiß ich sehr genau. Wir haben Dina Rees kennengelernt bei Freiburg. Und zwar krankheitsbedingt, also Inge war viel krank und sie hatte den Tipp gekriegt, geh doch mal zur Dina. Und wir sind bei der Dina herzlich aufgenommen worden und irgendwann sagt sie, ihr müsst Barber schreiben. Nun habe ich gestutzt, was meint die Frau jetzt da? Dann habe ich ein paar Mal gefragt, was sie da meint. Dann hat sie mir die Adresse gegeben. Und naja, es gab einige Probleme bei uns. Das war 87. Moment. Ja, im Frühjahr 87 war das. Da sagt die Dina, schreibt ihm einfach einen Brief, jeder für sich. Und wir haben jeder einen Brief geschrieben und haben ihn nach Indien geschickt, zu Sai Baba.
Aber ihr habt euch nicht untereinander gesagt, was ihr geschrieben habt?
Ja, wir wussten ja schon, was die Themen sind und die Probleme. Und dann, die Dina hatte ja wöchentlich so einen Gebetskreis, ein stattlicher Saal voller Leute. Sie war sehr gefragt, die Dina. Nach 2 Wochen etwa habe ich gesagt, Dina, ich glaube, der schreibt nicht zurück. Dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, nee, der schreibt nicht zurück. Solche, die uns zurückschreiben, haben wir genug, aber die können uns nicht helfen, in der Regel. Gut, und ja, ich könnte jetzt lang erzählen. Kurz darauf haben sich Probleme in Luft aufgelöst. So sind einige Dinge passiert, wo wir also nur gestaut haben. Das war der Einstieg. Das war im Frühjahr 87. Und dann hatten wir Kontakt gekriegt zur Freiburger Gruppe, zur Sai Baba Gruppe, und haben da das Buch von Sandweis gelesen, Der Heilige und der Psychotherapeut. Dann haben wir gesagt, also entweder ist das ein Riesenschwindel oder wir müssen das kennenlernen. Wir waren ja beide irgendwie auf der Suche. Ja, und ich war damals noch in der Schule, noch tätig als Lehrer. Und im Herbst, in den Herbstferien, nur diese 2 Wochen, da sind wir schon rübergeflogen und haben Swami in Uti kennengelernt. Wir sind in Bangalore gelandet, haben dort 3 Italienerinnen schon im Flugzeug kennengelernt und die eine wusste genau, wie der Hase läuft. Ja, wir müssen nach Uti fahren. Da sind wir zu 5 im Taxi, 3 Italienerinnen, Inge und ich, nach Uti gefahren, danach nach Whitefield und danach nach Prashanti. Also in dieser kurzen Zeit haben wir gleich alle 3 Plätze kennengelernt und hatten schon ein bisschen näheren Kontakt zu Baba gekriegt.
Erzähl.
Na, das sind längere Storys, das muss nicht alles erzählt sein.
Doch, die längeren Storys wollen wir hören. Von Uti hört man ja ganz viel. Ich war noch nie da. Erzähl doch mal was von Uti.
In Uti ist ja Swami mit den Studenten nach dem Examen hingegangen und hat mit ihnen gefeiert. Und da war Folgendes. Diese Frauen haben mich instruiert, falls Baba uns ruft, also uns Frauen und die Inge und so, dann musst du kommen. Und da dachte ich, das geht doch nicht, ich kann doch nicht über den Platz watscheln da. Und dann war tatsächlich so, dass Baba diese 3 Frauen, mit der Inge auch, gerufen hat und die sind in einen Saal gegangen, in eine Halle. Und ich dachte, das geht doch nicht, ich kann doch nicht. Dann stand Baba an der Türe und die haben mich gedrängt, die Bescheid wussten. Haben gesagt, du musst gehen, du musst gehen. Und ich immer mich gewehrt, ich kann doch jetzt nicht gehen, wenn der Baba da steht. Und dann kam ich zu ihm zur Tür und er hat mir so einen kleinen Stupser gegeben auf den Hinterkopf und hat gezeigt, komm, mach das, reinkommst, so ungefähr. Und da drin waren wir dann ganz nah bei ihm gesessen und haben das alles so miterlebt, was da lief. Die hatten ein Stück, so ein Drama aufgeführt von Krishna, glaube ich. Da habe ich natürlich verbal nichts verstanden, aber die ganze Handlung hat man ja doch irgendwie mitgekriegt. Ja, das war das erste Mal bei Swami.
Wie lief das da drin ab? Hat er da spirituelle Sachen erzählt? Oder?
Er hat gar nicht eine Rede gehalten, oder so, sondern die Studenten haben was gespielt und irgendwann hat er Äpfel verteilt und hat uns so einen zugeworfen.
Ach so, es war kein Interviewraum, sondern...
Nee, da waren viele Studenten drin, die, wie gesagt, so ein Krishna-Stück aufgeführt haben. Und wir durften halt auch dabei sein. Er war in so einer Schaukel gesessen und hat sich's gut gehen lassen. Und wir haben ihn genossen in der Nähe.
Gut, dann seid ihr nach Whitefield gefahren?
Ja, nach ein paar Tagen ging es dann auf nach Whitefield. Da hieß es in Whitefield aber schon, er fährt morgen wieder weiter. Naja, und dann sind wir nach Prashanti gefahren.
Und wie war das damals? Da ist man mit dem Taxi hinter ihm hergefahren?
Ja, mit dem Taxi, die ganze Meute hinter ihm her nach Puttaparthi.
Erzähl.
Ich weiß nur noch eins, da war ein junger Elefant auf der Straße. Dann wurde erklärt, das ist so ein Single, ein Halbstarker, ne, der sich absondert von der Herde. Und die sind gefährlich, hieß es. Sogar der Bus hat gehalten. Und dann hat der ganze Verkehr gestoppt. Und irgendwann hat er sich dann ganz cool weggedreht und ist wieder von der Straße runter in den Wald. Und dann konnten wir wieder fahren.
Also es war ein wilder Elefant, wo kein Wärter dabei war.
Das war ein Single, der ist alleine wild umhergeirrt da. Ja.
Gut, dann wart ihr also hier in Puttaparthi. Hattet ihr da irgendwie Kontakt mit Baba?
Ich hatte überhaupt die ersten 5 Jahre sehr großen Respekt vor ihm, also auch Angst. Ich meine, aus dem christlichen Hintergrund, den ich hatte, da wird ja sehr viel von Sünde und Schuld gesprochen. Und da dachte ich halt auch, na, wenn er der liebe Gott ist, da ist ganz schön gefährlich, da könnten einige Strafen kommen für deine üble Lebensweise oder weiß der Kuckuck was. Obwohl ich mir keine üble Lebensweise nachsagen könnte.
Naja.
Ich hatte Angst vor ihm die erste Zeit. Wenn ich mal vorne saß, hat er auch wirklich einen Bogen um mich gemacht. Er hat mir praktisch gespiegelt, ne, dass ich da noch abwehre. Oder, ja. Und dann plötzlich durch den Weihnachtschor, da gab es eine Situation. Ich durfte ihm das Programm bringen. Da hieß es, Max, jetzt musst du gehen. Aber Swami war noch nicht auf seinem Sessel. Es war noch in der Mitte dieser Ganesh, wir saßen noch im Sand und Swami ging auf der einen Seite rund um den Ganesha da und ich auf der anderen Seite und habe immer aufgepasst, dass ich anständig hinter dran bin und nicht vorausgehe. Die Inge hat mir nachher gesagt, es sah aus, als käme der verlorene Sohn heim zum Vater. Das war so gewaltig. Und dann hat er das Programm gelesen, hat mich angeschaut und auf die Schulter geklopft und hat Ghost Heart. Und dann ging die Post ab. Aber das waren noch Zeiten.
Wo wurde denn damals der Weihnachtschor gesungen? Da war doch die Halle noch gar nicht.
Die Halle war noch nicht da, aber dasselbe Platz war ja der Darscheinplatz. Und da saßen wir im Sand.
Und der Chor sang im Freien dann?
Ja, dort im Freien. Und ich durfte bestimmen, wo alle Stimmen stehen dürfen. Und das war ganz toll. Denn davor gab es, also so hat man mir erzählt, gab es viel Widerstand der Inder gegen diese westlichen Geschichten da. Das war nicht so einfach am Anfang. Das war ihr Swami, nicht unser Swami, so ungefähr. Der mussten die halt auch was lernen, scheint mir. Ja.
Wo habt ihr denn gestanden? Da oben, wo Swami rauskommt, also vor dem Haus? Oder wo hat der Chor gestanden?
In Front auf den Tempel. Er saß ja mit dem Rücken zum Tempel auf seinem Thron. Und wir haben zu ihm schauend gesungen, zum Tempel hin, in Front auf den Tempel. Ja, so war das. Und da war auch noch eine Kleinigkeit. Als das Halleluja gesungen war, war eine Riesenbegeisterung. Applaus, Applaus. Und ich war noch nicht so formsicher. Ich hätte mich bei ihm bedanken müssen. Ja. Und das habe ich zuerst versäumt. Dann hat es Swami so gemacht.
Wir sind hier nicht beim Fernsehen. Du musst das jetzt erklären, was du gerade gemacht hast.
Ja. Und dann hat er die Hand erhoben und hat den Leuten gezeigt, stopp. Und dann ist der Beifall erstorben. Und ich habe vielleicht durch seine Hilfe innerlich irgendwie, habe dann kapiert, ach so, und habe mich bei ihm bedankt. Und dann brauste der Beifall weiter. Und ich habe kapiert, um was es geht. Ja, ja. Und danach durfte ich Namaskar nehmen. Und ja, er kam dann, wie ich wieder saß, kam er bei mir vorbei. Und ja, hat sich da ein bisschen aufgehalten. Aber da haben wir uns nicht unterhalten.
Du hast gerade gesagt, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen oder so mit der Sünde, wenn er Gott ist. Aber du hast irgendwie schon gewusst oder geahnt oder gefühlt, dass das Gott ist. Wie kam das?
Er war mir schon so wichtig. Also da hatte ich keine Zweifel mehr. Ich hatte schon diese Stellen aus der Bibel, es gibt keinen anderen Weg zu Gott außer über Jesus, habe ich schon nachgedacht. Ja. Und ich habe ja sehr bald auch gesehen, wer er ist. Ich habe das einfach gesehen, innerlich.
So innere Bilder gehabt?
Nein, keine Bilder, aber eine Gewissheit. So eine Gewissheit kam zu mir. Ich wusste, ich habe ja gesehen, er ist kein Schauspieler, sondern er ist so ehrfurchtgebietend. Das war für mich sehr bald klar. Ja, ja.
Er war damals wie alt?
Tja, er war nicht schon geboren, zwischen 60 und 70 war er da. Ja. Noch in voller Kraft.
He is here, he is here, he is here, the Lord.
Dann in den späteren Jahren hattest du mal ein Interview?
Ja, ich hatte auch zwei Interviews.
Erzähl.
Beim ersten hat er einfach jeden gefragt, was er so möchte. Und als ich an der Reihe war, beim ersten Interview, ich weiß nicht mehr das Jahr, das war sehr bald, bald nach dem Chor. Ja, da fragt er so jeden. Und dann habe ich ihm nur gesagt, tja, ich bin als noch unsicher, was ich will, mal so, mal so. Und dann hat er das einfach wiederholt, ja, mal so, mal so. Hat er so eine Handbewegung gemacht, ne? Also er hat mir praktisch gespiegelt, du weißt noch nicht genau, was du willst. So in diese Richtung. Und das zweite Interview, das war genau in der Zeit, als wir, angeregt durch einen Menschen, dessen Namen ich lieber nicht nennen will, der uns eine Wohnung verkaufen wollte, der hat uns animiert, Mensch, ihr seid doch frei, kommt doch ganz nach Indien. Kann euch eine tolle Wohnung verkaufen und so. Haben wir gemacht, Wohnung gekauft, in unserer Heimat in Deutschland alles aufgelöst, alles verkauft. Und dann flog ich nochmal hierher und lande in Bombay und weiß beim Runtergehen, Mitternacht war das ist nicht der Weg. Wir werden nicht in Indien leben. Das wusste ich einfach. Und dann komme ich in den Ashram und sehe, der Wohnungsverkäufer, da ist kein Strich weitergemacht worden und wir haben schon voll bezahlt. Das habe ich schon gesehen, das ist ein kleines Problem, das muss man noch lösen. Und das habe ich, deswegen erzähle ich es, im Interview mit Swami besprochen. Und er sagte nur, yes, yes, I know. I bless you, I bless you. Irgendwie hat er mich ermutigt, das geht alles gut, keine Sorge, das lösen wir alles. Nee, so war das ja. Ich saß mit der deutschen Gruppe im Interview und Swami nimmt eine indische Familie, zwei ältere Herrschaften, mit nach hinten in den zweiten Raum. Und lässt die Tür in Spalt auf und verhandelt mit denen Land verkauft. Habe ich alles genau verstanden, obwohl er in Telugu mit denen gesprochen hat. Ich habe verstanden, es geht um Landverkauf, es geht darum, er gibt ihnen einen guten Preis, weil sie ja davon leben und die waren bescheiden, nein, nicht so viel. Dann sagt er, doch, doch, er braucht das. Und das habe ich alles verstanden.
Was?
Ja, ich habe nur gestanden, ja, warum lässt er einen Spalt auf, dass ich das höre? Und die Botschaft war ganz einfach. Auch Geldsachen regel ich für dich, keine Sorge, das geht alles glatt.
Hast du das jetzt in Deutsch oder in Englisch verstanden?
Ich habe es einfach verstanden und ich wusste, die reden Telugu. Also ich kann mir das nicht reimen, ich bin jetzt nicht da drauf aus zu sagen, das ist ein Wunder gewesen, aber es ist schon ein Wunder, dass ich das verstanden habe, dass es mich überhaupt hat hören lassen, was er mit denen spricht. Das geht mich ja nichts an. Ne? Ja, und dann war es auch so. Das Haus, das wurde dann versteigert. Das hat einer fertig gebaut und wieder verkauft als Eigentumswohnung. Und das Haus ist inzwischen fertig. Und ich war froh, dass ich es los war. Aber der Punkt ist halt der, dass Swami sich darum gekümmert hat. Und es lief wirklich alles im Guten aus.
Dann kam ja wieder ein Weihnachtschor. Und auf dem Video kann man ja auch sehen, dass Baba dir eine Kette umgehängt hat. Ja, erzähl doch mal, wie das war.
Ja, das war 99. Das war das dritte Mal, dass ich den Chor leiten durfte. Und irgendwie hatte ich einfach den kindlichen Wunsch, auch mal was von ihm zu kriegen. Denn da hat halt auch Neid mitgespielt. Die Alma, die ja auch, die Holländerin, die Alma, die ja auch den Weihnachtschor geleitet hat zwischendurch, ne? Öfter als ich, hat den Ring gekriegt und so. Ich habe dann Swami innerlich keinen Vorwurf gemacht. Ich habe gedacht, er weiß schon, ob ich was kriegen soll oder nicht. Aber das habe ich doch so das Gefühl gehabt, diesmal schenkt er mir was. Ich habe an den Ring gedacht. Und als dann der Chor gesungen war und ich zu ihm hin durfte, da hat er eine große Kreisbewegung gemacht. Und ich habe sofort gewusst, das ist kein Ring, das ist was anderes. Denn beim Ring macht er eine bestimmte Bewegung, die kannte ich. Ich habe es ja schon x-mal gesehen, wie er das macht. Und er macht eine große Kreisbewegung und hat eine Kette in der Hand mit einem Medaillon dran. Gold, bestes Gold. Ich habe es prüfen lassen hinterher, bestes Gold.
Wie sah das aus?
Und zwar war auf einer Seite des Medaillons sein Porträt und auf der anderen Seite das Om. Und ich habe natürlich gleich verstanden. Und er hat mir auch gezeigt, ich soll es so rumdrehen, dass das Om nach außen geht und sein Porträt nach innen zu mir. Und das war für mich eigentlich die Botschaft, sing weiter. Om, om, sing, sing. Und dann und wann schreibe ich auch Musik und ich habe so richtig das Gefühl, das wird mir dann geschenkt.
Also das geht mir jetzt zu schnell. Wie war das für dich? Also er hat dich dann, komm her, ne?
Diese Sache mit dem Medaillon. Und dann hat er es mir selber umgehängt. Und ich habe fast im Arm gehabt. Ich wusste nicht, darf ich nicht. Aber ich war so aufgewühlt. Und er hat mir dann das selber verschlossen hinten, hat mich so richtig umarmt eigentlich. Oh, das war großartig. Ja.
Es dauert ja bei Barber immer eine Weile, bis er hinten den Verschluss zumacht. War das bei dir auch so?
Ja, das hat gedauert. Ja, dieser Verschluss. Und die Männer, die mir hinterher so Rückmeldung gaben, die haben gesagt, das war für sie, als seien sie alle beschenkt worden. Das war so gewaltig. Ja, aber leider habe ich dieses Medaillon zweimal verloren. Nach dem ersten Mal habe ich es wieder gekriegt und zwar war Folgendes. Ich habe das einfach verloren, ich weiß nicht warum, bald darauf. Und dann war ich wieder hier, wir waren ja fast jedes Jahr hier, war ich wieder hier und habe eigentlich ein sehr, einen sehr ruhigen Tag geschoben jedes Mal. Bin nie vorne gesessen, ich saß immer hinten. Aber als unser Urlaub zu Ende ging, da habe ich gedacht, halt, du musst ihm das mit dem verlorenen Medaillon noch schreiben und gucken, dass du vorkommst. Dann habe ich einen Brief geschrieben, habe das alles geschildert und saß tatsächlich weit vorne, dritte Lein saß ich, mit dem Brief, wo ich ihn drum bat, also ich habe das Medaillon verloren, ich hätte es so gern wieder. Und dann kam Swami mit diesem Fahrzeug, nicht mit dem Auto, mit diesem offenen Fahrzeug. Und so 5 Meter rechts von mir nahm er Briefe an und so wie ein Pulk sind sie auf ihn los. Und vor mir war alles frei. Und dann ist er weitergefahren und ich konnte ihm ganz gemütlich diesen Brief geben. Und er hat so ein bisschen gesmiled und hat den Brief genommen. Und jetzt wieder zu Hause. Wir sitzen am Kaffeetisch, am Morgen war es, glaube ich, zum Frühstück. Und plötzlich stehe ich auf, ohne Plan, stehe auf, gehe zu einem gewissen Regal und nehme Zeug weg und dahinter lag es. Da lag das Medaillon mit dem Kettchen. Das lag da. Ich kann es mir nicht erklären, wie das ging. Ob ich es mal abgelegt habe und sie sind runtergerutscht oder ob er es da hingelegt hat, ich weiß es nicht. Aber schon die Tatsache, dass ich ohne Plan und ohne Gedanken aufstehen, dorthin gehe und da finde ich es. Und dann hatte ich es wieder. Es war mindestens ein Jahr weg.
Also dann hätte man es beim Staubwischen eigentlich mal finden müssen, ne?
Also das ist eine offene Sache, warum das da lag. Das weiß ich nicht.
Gut, das war das erste Mal, jetzt hast du es nochmal verloren.
Und dann habe ich es wieder verloren und es ist seither weg. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Es ist vielleicht ein Test, dass ich nicht daraus schließe, er mag mich vielleicht nicht mehr so. Und das kann ich aber ganz tief sagen, nein, das hat damit nichts zu tun. Swami mag jeden total.
Max, selbst wenn du diesen Gedanken beiseite schiebst, woher kommt denn der Gedanke, dass er dich vielleicht nicht so gerne mag?
Es ist halt ein Thema. Ich komme aus schwierigen Verhältnissen. Ich hatte weder Vater noch Mutter. Und ich denke, dass er auch daran gearbeitet hat. Und dieses Kettchen verlieren, vielleicht wollte er mir zeigen, du brauchst keine äußeren Zeichen, dass du geliebt bist. Du bist es.
Welches ist denn für dich persönlich die wichtigste Lehre von Swami gewesen?
Die wichtigste Lehre? Kann ich schwer sagen. Mir ist die ganze Tatsache, dass der Avatar hier ist und wir und auch ich das miterleben dürfen, das ist mir so gewaltig. Da brauche ich nichts mehr. Brauche ich nichts mehr. Und ich bin sicher, er wird wiederkommen und das erfüllen, was er versprochen hat. Als Premasai will er ja kommen und die Erde vollends befrieden. Wie immer das auch geschehen mag, es poltert ja auf der ganzen Welt. Ne? Die Diktatoren verlieren ihre Macht peu à peu und so weiter. Das ist mir einfach das Gewaltigste, dass dieser so bescheiden manchmal wirkende Gott diese Allmacht und diese Allliebe ist, ist mir so gewaltig.
Du hattest ja auch viele Träume von Sai Baba.
Ja, wieder und wieder.
Erzähl.
Ja, da ist einer wichtig. Ich habe gerade erwähnt, dass ich es nicht so leicht hatte als Kind. Aber ich will darüber nicht mehr jammern. Haben es alle nicht leicht gehabt. Oder viele.
Ich weiß, es gibt so einen Spruch von Baba, ich habe dir eine schwierige Kindheit gegeben. Ich weiß es jetzt im Moment nicht weiter.
Damit du zu mir findest. Ja, da hatte ich mal einen Traum, der war mir sehr wichtig. Da war er in seiner Robe. Ich stamme aus dem Südbadischen, nahe bei Basel. Und in dieses, ich nenne es jetzt einfach Elternhaus, ja, auch wenn ich da keine Eltern hatte, keine richtigen, kam er in seiner Robe und hatte die Gießkanne in der Hand und gießt die Blumen im Haus. Und ich habe sofort verstanden, ich war schon immer dabei und habe aufgepasst, dass nichts passiert. Das war mir so schön. So schön war das, ja. Ja, solche Träume sind schon wertvoll gewesen. Ich hatte noch mehr Träume von ihm, aber das ist einer der wichtigsten gewesen. Eine Sache war noch wichtig. Ich bin mit der, ja, wo soll ich anfangen? Ich fange lieber so an. Es war ein Darshan in Whitefield, ein Nachmittagsdarshan. Die Sonne stand schon tief und Swami ist so am Weggehen. Ich weiß nicht, wie viel Meter war von mir weg, vielleicht 10 Meter, schätze ich mal. Und dann geht er ein paar Mal durch diese schon tiefstehende Sonne, einmal hin, einmal her. Und wie ein Blitz geht es in mich rein. Im Licht löst sich alles auf. Weil sein Haarschopf ist so in der Sonne, hat geglüht, hin und her. Mit seinem Kopf ging er, also von meiner Position aus sichtbar, immer wieder durch diese Sonne. Und für mich kam die Botschaft, im Licht löst sich alles auf. Und jetzt kam Folgendes in der Folge darauf. Da hat er mir was gezeigt. Ich bin mit Inge viel auf Kursen gewesen. Wir sind ja gemeinsam zu Swami, gemeinsam in Seminare, wir haben alles gemeinsam gemacht. Und da war wieder ein Seminar fällig. Es geht da um spirituelle Lehrerinnen im Allgäu, mit denen wir gut befreundet sind und die machen eine sehr gute Arbeit. Ja, und kurz vor Beginn dieses Seminars ruft mich die Leiterin an und sagt, Max, ist das alles in Ordnung? Da am Montag kommt ihr beide, und dann sage ich, ich weiß nicht ganz, irgendwas ist da anders. Und dann sagt sie, ja, das merkt sie auch, ich soll doch mal die Inge allein gehen lassen und für mich ist irgendwas anderes dran. Ja, und dann haben wir das so besprochen und sagen wir mal eine Stunde später ruft mich eine andere Frau an und sagt, du Max, da ist in Heppenheim gerade eine Veranstaltung, da geht es um Releasing, etwas loslassen. Und ich habe gemerkt, ja, das sollte wohl so sein, dass ich jetzt dahin gehe und die Inge dorthin. Wobei wir bis dahin alles gemeinsam gemacht haben. Gut, ich melde mich an in Heppenheim. Da fahre ich hin. Es war auch Spätnachmittag. Ich fahre. Das ist so stark gewesen. Ich fahre von der Autobahn runter Richtung Heppenheim nach Westen. Und wer steht da? Diese Sonne. Mich hat es wie ein Schock getroffen. Diese Sonne ist wieder genauso da, wie mir Swami das gezeigt hat. Ich komme dahin und in dieser Arbeit ist ein ganz wichtiger Prozess gelaufen. Ganz wichtiger Prozess. Den mag ich inhaltlich nicht wiedergeben. Das war so intensiv, er musste den Mitarbeiter holen und sagt, komm, hilf doch mal mit, da ist so ein schwerer Prozess im Gang. Und da ist was Altes, was ich auch im Traum dann nachher noch gesehen habe, erledigt worden, sage ich mal. Das durfte ins Licht gehen. Ja, so ist das gewesen. Also solche Sachen habe ich ab und zu mit Swami erlebt, dass er mir irgendwas einfädelt und es kam dann ins Rollen. Ich habe einfach diesen Zusammenhang mit dem, was er mir gezeigt hat in der Sonne und dieselbe Sonne wieder, diesen Zusammenhang habe ich einfach gesehen. Ich habe jetzt zweimal schon erwähnt, dass es in der Kindheit ein wenig schwierig war. Meine Mutter ist geistig behindert und nach ihrem Tod konnte ich sie ganz schwer loslassen. Da gab es mal eine Situation, es war ein Feuer wie in Afrika, die haben da getanzt und gemacht, ein Traum, tanzt und gemacht und meine Mutter ist in dieser Asche verbrannt und als da alles vorbei war, ist sie aus dieser Asche wieder aufgestanden und war wieder da. Also ich hatte ein großes Problem innerlich, diese Mutter loszulassen. So, und dann kommt Folgendes im Ashram hier bei Sai Baba. Ich träume hier im Ashram, ich kann das Jahr nicht mehr sagen, das ist mindestens 10 Jahre her oder mehr. Ich kenne ja Swami schon 25 Jahre jetzt, also schon lange. Ich träume, diese Mutter kommt in einem Rollstuhl, wird sie geschoben, obwohl sie war gut zu Fuß immer, und hat fürchterlich geschrien, schmerzschreiend. Und ich wusste, die will zu mir. Und es war eine furchtbare Situation, Krankenhaus und schlimme Leute. Und sie kommt in diesem Rollstuhl und sie kommt zu mir und ich muss sie in den Arm nehmen. Ist mir sehr schwer gefallen und dann war sie ruhig. Und ich wachte auf nach diesem Traum mit Fieber, war noch nass geschwitzt und habe das einem Freund erzählt. Da sagt er, damit musst du zu Swami. Ich wäre nicht zum Darshan gegangen, weil ich hatte Fieber und es ging mir gar nicht gut. Na gut, dann habe ich einen Brief geschrieben. Swami das erläutert, was ich da erlebt habe im Traum. Und geht zum Darshan und sitzt so günstig, dass er den Brief nimmt. Und das Fieber war, ich würde sagen, im Laufe von einer Stunde oder so. Fieber weg, Problem gelöst. Ich wusste, Swami kümmert sich drum. Und diese Mutter. Ja. Das sind so Erfahrungen, die ich hier gemacht habe.
Die Mutter ist dann auch nicht wiedergekommen im Traum?
Die war später wieder mal da, noch einmal, auch im Rollstuhl, aber sie war befriedet. Ja, ja.
Mhm. Du bist im Allgäu aufgewachsen oder in der Nähe?
In der Nähe von Basel.
In der Nähe von Basel, in einer christlichen Tradition. Jetzt warst du ja jahrelang Weihnachten weg. Bist du gefragt worden, wo du Weihnachten immer hinfährst?
Das wissen meine Leute. Denen erzähle ich auch von Swami. Ich kann das dosieren, was sie brauchen und was sie hören können.
Und wie reagieren sie darauf?
Das ist zum Beispiel ein Unternehmer in diesem Kirchenchor. Ein heller Mann. Wir verstehen uns gut. Und der will auch mehr wissen. Dem habe ich auch schon erzählt von Swami. Der ist nicht beschränkt auf die katholische Lehre. Der guckt auch darüber raus. Und so jemandem kann ich erzählen. Ebenso der Vorstand. Der Vorstand des Vereins, der hat mich auch animiert, mal Messestücke zu schreiben. Ich habe dann einen Kyrie geschrieben und habe gesagt, Mensch, schreib doch noch einen Sanctus. Und der Sanctus wurde noch schöner.
Und so weiter. Du bist Komponist auch?
Ach nee, ich bin Laienmusiker. Ich habe nie Musik studiert. Ich bin begabt musikalisch, sagen wir ganz einfach.
Ja, einen Kyrie zu schreiben, ist schon ein bisschen mehr als Begabung.
Vor allem das Sanctus. Das Sanctus, das ist... Ich würde sagen, das wird irgendwie, da darf ich Kanal sein. Und Noten schreiben, das kann ich schon lang. Ja, das geht halt dann so.
Was erzählst du denen von Baba? Du kannst ja sicherlich nicht sagen, ich fahre zu Gott in einer katholischen Gegend, nicht?
Das ist ein großer Lehrer der Menschheit. Er ist ein Meister, sage ich. Er ist ein Meister. Und dann sage ich meistens dazu, das können wir in unserer christlichen Prägung nicht ohne weiteres verstehen. Das ist einfach zu viel für uns. Aber so und so und so ist das. Erzähle ich auch von seinen Wundern? Ja, ja. Da habe ich keine Probleme mit. Aber so vor dem ganzen Chor sage ich wenig. Sage ich wenig. Die werden mich jetzt fragen, wenn ich komme, wie es mir ging und so. Da werde ich auch ein paar Dinge erzählen. Einfach wie der Rahmen, so wie es weiterläuft. Und dass das Ritual bleibt. Und dass es sicher eine große Pilgerstätte bleibt. Da bin ich mir sicher.
Mhm. Aber es hat bisher noch keiner gesagt, ich möchte mal mitkommen?
Vom Bläserchor ja. Da ist ein Junglehrer, der Leiter, ein toller Musiker. Der will schon lange mit. Ja, der ist schon interessiert, aber er ist Erdkundelehrer, den interessiert Indien überhaupt mal so. Ja. Obwohl vor Jahren habe ich ihm auch viel von Baba erzählt. Wir sind manchmal... alleine, zum Schluss sitzen wir immer noch so zusammen und klönen halt. Ne? Und da waren wir mal bis nachts um zwei. Er wollte viel wissen und ich habe ihm erzählt. Ja. Er ist auch Religionslehrer und Musiklehrer und Erdkundelehrer in der Realschule.
Was ist Baba für dich?
Für mich? Alles. Inge, meine verstorbene Frau, hat ihn im Interview gefragt, oder sie hat ihm ihre Beschwerden halt genannt. Und er hat gesagt, ich will sehen, was sich machen lässt. Ich verstehe das als eine karmische Sache bei ihr. Und sie hat viel getragen. Ich kann es nicht anders sehen. Und insofern kann ich Swami nicht vorwerfen, warum hast du sie nicht geheilt. Sondern sie hat halt ihren Weg gemacht. Und ja, ich will da nicht tiefer drauf einsteigen. Jedenfalls hat sie gesagt, und ich bin fit bis zum Schluss. Wir sind im Jahr 09, im Januar, am 7. Januar, hatten wir einen Flug gebucht hierher. Wir waren schon in der Maschine. Ihr ging es sehr schlecht. Am 7. Januar war das 2009. Und es hat ein Typ das gesehen und hat uns dringend geraten, nicht mitzufliegen. Da sind wir wieder ausgestiegen. Ich habe ein Taxi geholt, bin von Frankfurt wieder heimgefahren und 10 Tage später war meine Inge tot. Das war alles so schlimm und aufregend. Aber es heilt mehr und mehr.
Und wie ist es jetzt für dich ohne Swami in seiner physischen Hülle?
Das hat mich auch sehr stark geschafft, die ersten Wochen. Aber da ich weiß, dass er lebt, kann ich das gut annehmen. Und nur meine Hochachtung wir haben, dass er sich diesen Gesetzen unterwirft. Er müsste ja nicht sterben. Babaji ist ja auch nicht gestorben. Der ist einfach wieder gegangen. Und wieder gekommen und wieder gegangen. Aber ich denke halt, das ist das, was er für uns tut. Er wurde ja operiert. Ach, er hat ja alles durchlebt. Nein, da habe ich jetzt keine Probleme mehr damit. Er lebt, er sei ja schon gesehen worden hier, da und dort. Oder gibt dem einen einen Traum, du musst da und da dieses Dings da bauen. Und dann sagt er, ja, wo soll ich das Geld hernehmen? Dann sagt er, darum mach dir keine Sorgen, lässt den anderen im Traum. Dem gibt er die Botschaft her, du musst Geld flüssig machen für dieses Projekt. Da ich weiß, er ist da und ich das eben nicht fassen kann, habe ich mit seinem Weggang keine Probleme mehr.
Nee. Tja, danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Bitte. Ja, es ist schon. Also, ich weiß nicht, wo ich stehen würde ohne Swami. Das ist mir einfach das Wichtigste in meinem Leben. Ich denke, auch dass ich die Inge finden konnte und mit ihr zusammen diesen Weg finden. Von mir, ohne Inge wäre ich gar nicht auf die Spur gekommen. Es war auch sein Geschenk. Diese 25 Jahre mit der Inge hier, das ist unbezahlbar, sage ich mal. Hoffe ich nur noch, dass er sein Versprechen hält und mich dann auch abholt, wenn ich gehen muss. Das ist noch so ein Punkt, wo ich bin 74 inzwischen, ich werde 75. Da hat man nicht mehr so eine weite Strecke bis zum Ende. Und ja, die hoffe ich, dass die noch gut zu Ende geht.
Was für ein Versprechen hat er dir gegeben?
Nicht mir persönlich, sondern er sagt, wenn er euch mir anvertraut, dann helfe ich euch über diesen schwierigen Ozean drüber. Ja.
Long may the world be saved.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung mit Max Mörgelin. Ich bin sicher, dass bei diesem Gespräch viele liebe Erinnerungen an Max bei Ihnen wieder in Erinnerung gerufen wurden. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, ihn wiederzutreffen. Die Musik heute war, wie gesagt, vom Weihnachtschor 2011, den Gisela Sebastian geleitet hat. Das Team von Radio Psy Global Harmony Deutschland bedankt sich bei Ihnen für Ihre Treue und wünscht Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Evelyn Seliger.